22. und 23. April 2022. Meine Abschiedsgespräche mit Celia. Als ich im April bei Celia bin, hat sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Energie und wir sprechen jeweils fast eine Stunde über Dinge, die uns wichtig sind rund um ihren Tod. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht ganz sicher, dass und wann sie sterben wird und ich hoffe natürlich bis zum Schluss auf ein Wunder oder mehr Zeit oder ein weiteres Abschiedsgespräch im Juni. Dafür reicht die Energie nicht. Und für mich ist auch im Grunde nach diesen Gesprächen alles gefragt, gesagt und erfahren, was ich brauche, um in Frieden Abschied zu nehmen. Die ganze Situation ist sehr schön und friedlich. Ich sitze oder liege neben Celia auf dem Bett. Der Raum ist nicht verdunkelt und das Frühlingslicht kommt durch die Fenster. Wir reden kurz über jedes Thema, sind dann still und lassen unsere Gedanken schweifen. Und dann kommt ein neues. Immer denken wir auch daran, jetzt nicht zu viel Energie zu verpulvern und vorsichtig zu sein. Und immer wieder fängt Celia erneut zu sprechen an und es scheint okay. Jedenfalls hat sie gleich am nächsten Tag wieder Energie. Ich genieße diese Momente unheimlich. So waren wir immer zusammen. Keine Angst vor großen Themen, einfach unsere Gedanken fließen lassen und der anderen zuhören. Wir kennen uns gut, wir müssen nicht viel erklären, wir haben das gleiche Tempo. Es ist immer ein bisschen so gewesen, als ob die Dinge erst richtig real werden, wenn wir sie miteinander besprechen. Es ist eine große Gnade, dass wir das nochmal können. Natürlich ist durch die Nähe zum Tod alles nochmal wichtiger. Die Themen und die Worte sind bedeutungsvoller. Meine Schwester kommt mir weiser vor in der Ruhe und Klarheit, die sie in diesen Momenten hat. Alles fühlt sich einfach und richtig an, ohne Hast und schlimme Gefühle im Hintergrund. Wir reden über alles. Celias Tod, ihr Leben, unsere Beziehung, meine Zukunft. Celia sagt, sie möchte schnell sterben. Sie hält es nicht mehr lange aus. Es gibt viele praktische Dinge dazu zu regeln. Zum Beispiel, dass sie es immer spürt, wenn wieder jemand Neues darüber Bescheid weiß und das verdauen muss. Daher planen wir jeden Schritt genau und mit Zeitpuffer. Ich erinnere sie auch nochmal daran, dass sie jederzeit den Zeitrahmen oder den ganzen Plan ändern kann. Celia erzählt, wie gut es ihr tut, mit Gosha zu weinen, weil diese sie nicht als Freundin vermissen kann. Sie kannten sich gar nicht vor ihrer Krankheit. Dadurch kann Celia sich mehr gehen lassen und muss sich nicht so sehr darum sorgen, ihr weh zu tun, wie sie das bei Luis, mir, den Eltern oder alten Freunden tut. Trotzdem sagt sie auch, wie froh sie ist, diese Situation mit uns, mit genau dieser Familie und diesen Freunden zu durchleben. Celia möchte in einem Wald begraben werden und sie wünscht sich eine Trauerfeier hier in Berlin. Sie denkt noch nach, ob sie sich den Wald auch näher bei den Eltern vorstellen kann. Sie wünscht sich, dass all ihre Freunde zu ihrer Trauerfeier kommen, auch weil die meisten sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Celia hat keine klare Vorstellung, was nach dem Tod passiert, aber sie glaubt, es wird gut. Dazu ihr Lächeln. Fast ein Schmunzeln, voller Vorfreude. Nebenbei stellen wir fest, dass wir beide als Kinder dachten, nach dem Tod werden einem alle Fragen beantwortet. Man sitzt auf dieser Bank neben dem lieben Gott, ihr wisst schon. Und dass wir das nicht mehr wichtig finden. Celia sagt auch, dass sie nur eher von der Party nach Hause geht und wir dann ja alle nachkommen. Und sie sagt, dass sie in der Nähe sein wird, dass wir Kontakt mit ihr aufnehmen können. Celia mag die Idee, diesen Übergang zu feiern und nicht als Versagen zu sehen. In unserer Bubble von Coaches und Selbstentwicklern unterstellen Leute manchmal, sie könne gesund werden, wenn sie nur wirklich wolle. In deren Logik ist Krankheit ein Zeichen dafür, dass man etwas falsch macht. Wir sind uns einig, dass unsere Perspektive eine vollkommen andere ist. Dass Heilung für Celia nicht in diesem Körper liegt und dass sie das oft genug probiert und erlebt hat. Aber auch, dass so viel Liebe und Entwicklung um sie herum und in ihr passiert, in ihrem Zugehen auf den Tod. Dass gerade da Wachstum und Magie liegen, nicht in einem krampfhaften Festhalten am Leben. Ich erzähle ihr von meiner Wahrnehmung, dass sie wie ein Funke ist, eine große Inspiration, aber auch irgendwie sehr fein und ätherisch, vielleicht zu fein für diese Welt. Wir finden das beide irgendwie passend, dass sie nicht so lange in diesem Körper sein kann. Sie hat in einer ihrer langen, driftenden Meditationszeiten die Vision einer Supernova gehabt, die ihr ein Spirit Guide erklärt hat. Ein Stern stirbt, es wird immer heller und aus dem Material können hinterher viele neue Sterne entstehen. Sie ist dort stundenlang geblieben und hat zugeschaut. Und sie sieht ihr Sterben so ähnlich. Silja findet, dass sie alles hatte im Leben. Sie sagt, sie wüsste nicht, was sie mit noch einem halben Jahr tun sollte. Sie habe ganz viele liebende Menschen um sich herum und sie habe die beste Liebesbeziehung gehabt. Es gäbe keinen Menschen in ihrem Leben, mit dem sie nicht im Reinen ist. Sie sagt, dass sie Lewis wünscht und zutraut, nochmal ein neues Leben zu beginnen. Sie hofft, dass Leute auf ihn zugehen und Sachen initiieren, wenn er das selbst nicht macht. Sie betrachtet uns als Familie und sieht, wie super wir miteinander sind. Wir reden darüber, dass ich einige von Siljas Freundschaften erben könnte. Das ist eine der Sachen, die mir ein schlechtes Gewissen machen. Unter anderem, weil Silja früher Wert darauf legte, einen eigenen Freundeskreis zu haben. Das ist jetzt ganz anders. Sie sagt, es würde sie freuen und sie hoffe, ein Nest aus Liebe zu hinterlassen, in das ich reinfallen kann. Sie wünscht sich, dass wir alle in Kontakt bleiben und sie ein verbindendes Glied sein kann. Sie sagt nochmal, dass sie sich wünscht, dass ich glücklich bin. Und dass sie sich freut über die vielen schönen Zeiten, die wir in den letzten Jahren miteinander verbracht haben. Wir schwelgen ein bisschen in gemeinsamen Erinnerungen. Ich erzähle Silja, dass ich ihr schreibe. Dass ich diese Zeit mit ihr als riesigen Lernprozess sehe, der auch nochmal alte Themen berührt. Und dass ich ein Netzwerk habe, das mich hält, auch nach ihrem Tod. Ich erzähle ihr, wie stark ich unsere Eltern wahrnehme und wie klar ich bin, dass ich helfen kann, aber dass es letztlich nicht meine Verantwortung ist, wie alle mit den Entwicklungen zurechtkommen. Das ist ihr wichtig. Ich erzähle ihr, dass ich Schwestern habe, Freundinnen, die mich immer intensiver unterstützen und die klar machen, dass ich Familie für sie bin. Natürlich ist das nicht so, wie Silja und ich Schwestern sind, füge ich hinzu. Damit sie nicht das Gefühl bekommt, sie würde ersetzt. So hat Silja das aber gar nicht aufgefasst. Sie antwortet vielmehr, dass ich diese eine erste Schwester, die sie ist, sowieso nicht mehr hätte, auch wenn sie sich gegen die Sterbehilfe entscheiden würde. Dass die Krankheit sie wegnimmt, auch wenn sie noch nicht tot ist. Ich stimme ihr zu. Und sie freut sich über meine Freundin, über diese große familienartige Nähe. Wie über alles, was ihr das Gefühl gibt, dass ich okay sein werde. Wir sind uns einig, dass es anstrengend ist, diesen Prozess so bewusst zu gestalten, wie Silja es tut, und sich nicht einfach unbemerkt rauszuschleichen. Und wir sind uns einig, dass das so viel Schönheit und Entwicklung für alle möglich macht. Dass es zu ihr und ihrer Lebenseinstellung und ihrem Mut passt, einen bewussten, strahlenden und verbindenden Tod zu sterben.